Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit Alex Krapp, seines Zeichens Chefredakteur von Outdoor. Hallo Alex.
Hallo.
Und es trifft sich ganz gut, weil der Alex, der war beruflich, privat, ich weiß gar nicht genau in welcher Mission, schon öfters in Kanada unterwegs. Und das soll auch unser Thema sein. Ist ja auch so ein Traumreiseziel, ein ganz tolles Trekkingziel, Naturziel für alle, die sich für Natur, Wandern, Outdoor interessieren. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute über eins deiner Lieblingsziele, würde ich mal sagen, Alex, unterhalten und du uns da ein paar schöne Tipps und Impressionen verrätst, erzählst. Wie oft warst du schon in Kanada so? Kannst du überhaupt zählen?
Müsste ich jetzt mal zählen, aber so 5-6 Mal waren es sicher.
Ja. Okay, also noch so gefühlt warst du noch öfters so, wie ich das aus Erzählung von dir hatte, aber da kann ich mich auch täuschen. Was fasziniert dich denn da so? Oder hast du da ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, boah, das war so super, dass ich immer wieder Bock hatte, nach Kanada zurückzukommen und dort zu reisen?
Ich glaube, es fing schon damals an, als ich noch gar nicht in Kanada war. So als Kind habe ich immer irgendwie so ein Buch gehabt, irgendwie das hieß Feuerzeichen am Biberfluss.
Okay. Ja, das ist, ich hätte gedacht, der letzte Mohikaner oder sowas, aber okay.
Ich muss aber immer noch an den Titel erinnern und auch an das Bild und auch an das Bild von dem Titel, an das Titelbild. Das hat irgendwie damals, glaube ich, so meine Reiselust nach Kanada geweckt und als ich dann da war, also es ist schon...
Was war denn zu sehen? War ein typischer First Nation, sagt man heute, zu sehen oder einfach nur eine coole Landschaft?
Kanadische Landschaft mit Kanu und halt, wie man es halt so, das Vollklischee halt, genau. Nee, und ich bin dann halt Jahre später dann nach Kanada gekommen und das ist schon... Ja, vielleicht jetzt nicht so ganz so, wie es irgendwie in diesem Buch beschrieben war, aber es ist schon so, dass man irgendwie den Wow-Faktor hat, wenn man dort vor Ort ist. Ne? Es gibt irgendwie diese, allein schon der Bewuchs, irgendwie diese riesen Bäume, diese Sitka-Fichten und so, und alles ist halt irgendwie eine Spur größer als in Mitteleuropa. Dann das Wildlife, Wale, Bären. Also es ist schon ein Land, das einen outdoor-affinen Menschen schon sehr beeindruckt, wenn man dann mal da ist. Ja.
Also die volle Naturpower, die einen dann mal so ein bisschen umhaut, wo man sagt, davon möchte ich einfach mehr sehen. Jetzt hast du schon gesagt, das ist alles eine Spur größer. Kanada selber ist ja recht groß, wenn man das mal so sagen darf. Ich habe mich da jetzt auch nochmal schlau gemacht, weil ich jetzt auch nicht so super Kanada-fit bin, muss ich sagen. 41% der Fläche Nordamerikas sind es und interessanterweise 4 Personen pro Quadratkilometer bei 40 Millionen Einwohnern. Also viel Land, wenig Leute, grob gesagt. Genau. Wahrscheinlich auch viele in den Städten, wie es halt so ist, aber trotzdem insgesamt kann man da noch ein bisschen freier atmen als woanders.
Ja, also das hat mich dann letzten Endes irgendwie auch überrascht. Ich meine, klar, man kennt irgendwie so die Dimensionen, das sind so von Coast to Coast 5000 Kilometer, also es ist irgendwie so ein bisschen wie von Portugal bis irgendwie noch 1000 Kilometer hinter Moskau, wenn man das also auf Europa bezieht. Und ich habe immer gedacht, bevor ich in Kanada gewesen bin, ja, das ist dann halt im Süden besiedelt und das ist dann so ein bisschen wie, keine Ahnung, hier vielleicht irgendwie so in der Eifel oder so, wie man das kennt. Aber klar, man hat irgendwie diese Metropolen, Toronto und so, diese Metropolregionen, wo viel los ist. Und dann ist aber einfach auch, irgendwann kommt der Highway One, der dann so von Norden nach, von West nach Osten oder umgekehrt führt. Und da kommt halt relativ schnell alle 200 Kilometer nur noch irgendwie so 2 Tankstellen und ein Burger King. Und dann ist man da also schon ganz im Süden relativ einsam unterwegs. Ganz zu schweigen jetzt, wenn man sich nach Norden bewegt, da ist dann mal gar nichts mehr los.
Genau. Ja, da ist ja auch deutlich unwirtlicher, kühler. Einfach nochmal eine Spur wilder wahrscheinlich. Was ist denn so ein richtig gutes Outdoor-Revier? Klar, wahrscheinlich schon eher noch im Süden, weil es auch leichter erreichbar ist und klimatisch wahrscheinlich auch ein bisschen angenehmer, als so richtig in den Norden hochzugehen. Aber magst du da mal grob sagen, wo man da so hingeht als Wandernder?
Ja, ganz grob. Also wie gesagt, das ist ein Riesenland mit irgendwie tausenden Möglichkeiten. Was sich anbietet oder was viele machen irgendwie von Europa aus oder was so der, was man dann so auch im Kopf hat, ist irgendwie sicher British Columbia. Mhm. Das sind einmal irgendwie so die Rockies, wobei die auch noch teilweise in Alberta liegen. Das ist ein Staat dann, eine Provinz, muss man ja sagen, weiter östlich noch, diese Küsten, dieser kalte Küstenregenwald, den man so kennt, das ist sicher ein Ziel, dass die meisten, die jetzt noch nicht in Kanada waren, sagen, okay, da, wenn ich mal nach Kanada fahre, will ich mir das mal auf jeden Fall mal angucken. Dann gibt's aber auch den ganzen Osten. Ontario ist eine riesen Provinz mit super Möglichkeiten zum Paddeln, Algonquin Nationalpark, Killarney Nationalpark.
Toronto ist so vielleicht als Sprungbrett in der genau, Region, in die Wildnis, so, ne?
Genau, das ist so ein bisschen so im 4-5 Stunden Radius mit Mietwagen von Toronto weg. Dann gibt's die ganzen, dann gibt's Nova Scotia, auch nochmal ein ganz anderer, da war ich jetzt noch nie, aber das ist halt alles eine riesen Fläche und Wildnis, die man besuchen kann. Aber wie gesagt, für die meisten ist es zunächst mal irgendwie so British Columbia, Alberta, und da hat man schon auch mehr zu tun, als man irgendwie in einem Leben schaffen kann.
Ja, Stichwort Vancouver Island, was wahrscheinlich doch die meisten vom Namen her irgendwie kennen. Was es natürlich auch noch gibt, das darf man gerne erwähnen, ist in Yukon an der Grenze zu Alaska den Chilkoot Trail, wenn man sich da mal komplett für einen Gold Rush interessieren sollte, auch eine wirklich wilde Sache. Aber wie du schon sagst, das würde jetzt zu weit führen, da jede Ecke und jedes Highlight vorzustellen. Konzentrieren wir uns doch gerne mal so auf das, was man kennt und vielleicht als Ersttäter, sage ich mal, auch besuchen würde. Mal allgemein, wie ist denn das? Wie reise ich an? Brauche ich ein Visum? Und wie bewege ich mich denn vor Ort? Muss ich einen Mietwagen haben oder geht's doch mit Öffis? Oder wie darf ich mir das Ganze vorstellen?
Ja, kommt doch ein bisschen darauf an, was man vorhat. Also klar, Visum braucht man nicht an. Was man braucht, ist so eine Einreise, so eine elektronische Einreiseerlaubnis, ETA, kriegt man irgendwie im Internet, kostet $7, also ist überschaubarer Verwaltungsaufwand. Und dann fliegt man, je nachdem, was man dann ja in den Rockies macht, irgendwie entweder nach Vancouver.
Also oder Vancouver, Calgary, kann man da direkt Calgary, auch.
Genau, ja. Also östlich der Rockies ist Calgary, wenn man so die Nationalparks Banff und Jasper und so im Auge hat oder Yoho National Park, dann bietet sich eher Calgary an. Wenn man so den großen Rundumschlag plant, sicher Vancouver.
Und vor Ort nehme ich mir am besten einen Van, damit ich auch drin schlafen kann. Gibt es ja so Stellplätze auch, wie man sich das so vorstellt, oder Campgrounds, wo man mit dem Van gut aufgehoben ist, oder doch auch Zelt und Mietwagen, oder was empfiehlst du da?
Also wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, was man machen will. Klar kann man eine Van-Tour machen. Man ist ja da gerne auch mal in größeren Fahrzeugen unterwegs oder
beziehungsweise. Ja, wer viel Platz hat, da kann man auch mal ein dickeres Schiff fahren, klar.
Da irgendwie, da ist ja da keine Grenzen gesetzt. Klar, und da gibt's überall Campgrounds und so, die man dann ansteuern kann, wie man es auch jetzt hier kennt.
Muss man die Art vorher reservieren oder sind das so viele, dass man eigentlich ganz gut unterkommt? Was sind da so deine Erfahrungswerte?
Mal ein bisschen planen und ein bisschen gucken, was so, wenn man jetzt eine so bestimmte Stellen im Kopf hat oder so, macht es bestimmt sicher, dass man irgendwie im Vorhinein sich ein bisschen anzugucken, wo man da jetzt nachts unterwegs ist. Aber man kann auch, also gerade was jetzt die Tracks an der Küste von Vancouver Island angeht, auch eigentlich komplett ohne Auto unterwegs sein. Also gerade der Stoss Trail oder der darunter gelegene Juan de Fuca Trail, das sind so beliebte Wege auf Vancouver Island, kann man auch machen, indem man entweder von Vancouver nochmal nach Victoria fliegt. Das ist die Stadt am Südende von Vancouver Island. Mhm. Übrigens die Hauptstadt von British Columbia, wie ich dann irgendwann erfahren
habe, als
ich umgelatscht bin und gesehen habe, da ist ein riesiges, irgendwie so ein Parlamentsgebäude, so ein, irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, wo ich dachte, hey, was macht das denn hier? Und dann ist mir schlagartig klar geworden, dass Victoria, die der Regierungssitz von British Columbia ist und gar nicht Vancouver, wie man vielleicht denken könnte.
Ja, das ist jetzt schön zu wissen, überrascht mich auch. Ich war auch ganz sicher, das ist Vancouver, aber na gut. Nee, man hat ja immer noch was dazu, das ist ja echt spannend, naja.
Ja, ja, genau. Es kommt, das ist halt, hat mit der Besiedlungsgeschichte zu tun. Die sind natürlich da alle irgendwie so mit dem Schiff hingefahren und das war dann so der erste sichere Hafen und diese Städte an der Küste sind dann erst irgendwie später dazugekommen. Wie gesagt, man kann von Vancouver dort aus dann auch mit der Fähre hinfahren. Das sind gute Fährverbindungen und von Victoria fahren dann auch Shuttle-Taxis, also so Trail-Taxis oder beziehungsweise Busse zu den Trailheads, was ganz angenehm ist. Also man kommt da auch ohne Mietwagen hin, je nachdem, was man jetzt machen will.
Und muss ich das vorbuchen? Gibt es da irgendwie Permits oder limitierte Zugänge zu diesen doch sehr beliebten Klassikern auf Vancouver Island?
Genau, also das sind der West Coast Trail auf jeden Fall. Also da muss man, den muss man lange im Voraus buchen. Also da empfiehlt sich schon im Winter zu gucken, wann diese Seite aufmacht und da schon den Platz zu buchen. Ähnlich verhält sich dann auch mit den Plätzen in den Shuttle-Bussen. Was ganz dankbar ist und auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht die ganz große Erfahrung haben. Man muss dazu sagen, West Coast Trail, das sind so 75 Kilometer nach Port Renfrew heißt der kleine, ein Ort kann man noch nicht mal sagen, ist eine Ansammlung von Häusern, wo man dort hinwandert, von Norden nach Süden dann. Der ist jetzt nicht ganz ohne. Das heißt, das sind so, da ist man 5-6 Tage unterwegs. Man muss sich das so vorstellen, dass das nicht, also man geht da jetzt keine so 4 Stunden in der Stunde, sondern
also
man
keine
ist,
asphaltierten Wege, sondern schon richtige Pfade einfach, ne?
Ja, was heißt Pfade? Also man ist teilweise auch froh, wenn man 2 Kilometer in der Stunde schafft oder manchmal auch nur einen. Also dann geht's über Bäume, unter Bäumen durch, über verschlammte Böschungen oder an verschlammten Böschungen entlang, durch Schlammlöcher. Kommt auch immer sehr darauf an, wie das Wetter gerade ist.
Regnet viel an der Südwestküste, oder? Da genau, bleibt also auch der Regen umsonst, ziemlich hängen und die Wolken, ne?
Es heißt nicht umsonst Küstenregenwald.
Ja.
Und die Bäume und alles wird nicht umsonst so riesig. Also das ist schon ein ganz anderes Ding, als wie man das jetzt von Tracks irgendwie hier aus den Alpen oder den Mittel- oder Weitwanderwegen in den Mittelgebirgsregionen kennt. Wie gesagt, West Coast Trail ist ziemlich beliebt, da muss man irgendwie lange im Voraus buchen, was ein bisschen einfacher ist und auch dadurch einfacher, dass man da den nicht so vorbuchen muss, ist der Juan de Fuca Trail.
Das sind vier Tage,
die sich im direkt an den West Coast Trail im Süden anschließen. Also der ist nochmal näher an Victoria dran. Man fährt da nur 2 Stunden oder so mit dem Bus zu den Trailheads. Der ist jetzt landschaftlich nicht ganz so grandios wie der West Coast Trail. Also man läuft dann da an dieser Küste entlang also am West Coast Trail. Man hat halt diese Sandstrände mit Felsküsten und diese riesen Wälder. Das ist am Juan de Fuca Trail von den Dimensionen her ein bisschen kleiner.
Und ist der auch besser zu gehen? Also weniger morastig, weniger wild, sag ich mal, dass man.
Genau, der ist A, besser zu gehen, und der Hauptvorteil ist die Straße, die man, die Straße, die in der Küste entlang führt, ist immer in Gehweite. Also da ist man innerhalb von 2-3 Stunden, gehen immer so Stiche zur Straße. Das heißt, wenn man jetzt sich übernommen hat oder denkt, oh wow, Mann, das ist jetzt hier irgendwie nichts für mich oder so, oder keine Ahnung, sich ein Fuß verstaucht hat oder so, dann kommt man da relativ easy raus.
Trägt man da alles mit auf diesen Trails? Hat man ein Zelt und die volle Ausrüstung dabei? Sind dann so feste Camps, wo man sich einloggt mit Komposttoilette? Genau. Oder?
Genau, ja, also muss also man, so das sind, also auch an den, auch am Juan de Fuca Trail muss man sich in die, für diese Camps eintragen, wo man dann da übernachtet.
Man im Vorfeld per Internet oder macht man das, wenn man losgeht?
Das kann man auch noch, wenn man losgeht.
Okay.
Man braucht ja dann so ein Wilderness-Ticket, das sind irgendwie ein paar Dollar, die pro Übernachtung dann fällig werden, und man muss dann irgendwie so seine Reise, seine Route angeben und wie viele Nächte man dann da in dem Park dann übernachtet. Man braucht so die übliche Trekking-Ausrüstung plus Wasserfilter. Mhm. Ganz wichtig, irgendwie in ganz Kanada ist so das Beaver-Fieber immer ein Thema. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie sich so einfach aus Flüssen und Quellen bedienen. Wobei das auch mit Wasserfilter aber heutzutage relativ einfach ist. Es gibt diese Säcke, also diese, man kennt das irgendwie, die man dann so in Bäume, in den Baum hängt, Sack voll Wasser, wo dann das Wasser durch die eigene oder wie durch die Schwerkraft dann durch den Filter unten gedrückt wird.
Das reinigt sich quasi von alleine, ne? Man hängt es auf und dann. Ja. Es gibt auch, abkochen, es gibt auch würde auch gehen, oder?
Ja, geht alles. Also klar, man kann es abkochen, es gibt auch diese Druckfilter, es gibt auch Tabletten, es gibt auch Ultraviolett, oder wie nennt man die, diese
also UV-Reinigung, ne?
UV, eine Methode, aber also so von der Machbarkeit finde ich halt diese Wassersäcke am einfachsten.
Ja, klar, man auch mal auf und
vor Jahren hatten wir mal, da waren wir mal am North Coast Trail unterwegs, können wir gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, da hatte ich diese Druckfilter dabei, und da ist man, das ist Elend, dann bist du irgendwie 10 Minuten das Wasser durch so einen Filter presst du dann und das
und das ist auch nur ein Liter oder so, ne? Also die Menge ist halt dann auch nicht so groß.
Ja, also wie gesagt, das kann man alles machen. Ich fand am bequemsten diese Säcke, und die waren auch mit Abstand am meisten zu sehen bei den anderen Gruppen, die dann da unterwegs waren.
Was braucht man denn sonst noch so? Also das ist jetzt ja schon mal eine etwas speziellere Ausrüstung. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, wenn man da wandern will und vielleicht ein paar Tage wirklich in der Wildnis, in der Natur unterwegs sein will, da braucht man unbedingt noch das, jenes. Also ich denke gerade auch an Stichwort Bären, die es da ja geben soll und denen man ja vielleicht auch nicht ungut begegnen möchte.
Ja gut, da gibt es jetzt verschiedenste Philosophien, was man jetzt gegen oder Bären mitnimmt. Bären generell ist so, dass man vor allem irgendwie das richtige Mindset irgendwie dabei haben sollte. Also
das kann man auch kaufen. Sagst du die Bestellnummer fürs Mindset?
Nee, das ist wie so oft gratis. Das ist aber nicht einfacher gemacht. Nee, Quatsch. Also man sollte sich vorher da ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn man jetzt noch nie in so einem Bärengebiet unterwegs war, macht es sicher auch Sinn, das nicht allein zu machen. Sowieso ist es besser, wenn man in so Bärengebieten in Gruppen unterwegs ist. Bei diesen genannten Trails ist es auch so, dass da so viel los ist, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Bär den Knall noch nicht gehört hat, wenn man vorbeigekommen ist, irgendwie relativ gering ist.
Ja, aber manchmal sind die ja gerade da, wo Leute sind, weil die es gelernt haben, oh, da ist ja doch was zu essen. Das ist in Kanada nicht so, da sind die Leute vernünftig genug, oder?
Ja, da muss man unterscheiden. Also Also grundsätzlich ja, ist es ein Thema, wenn die dann irgendwie in Orte kommen und dann in Mülltonnen wühlen oder so, wobei man da würde ich jetzt sagen, in den Gegenden, wo ich da jetzt unterwegs war, relativ diszipliniert auch unterwegs ist, auch in der Bevölkerung, und die jetzt auch keinen Bock haben, dass sie da irgendwie die Bären irgendwo in der Gasse rumlaufen haben. Es ist auf diesen Wegen so, dass wir da zunächst mal auch nur über Schwarzbären reden. In der Regel.
Okay.
Die sind, da muss man auch einen Unterschied machen. Also Schwarzbären sind ja irgendwie so ein bisschen kleiner und auch ja, scheuer. Also ich vergleiche das immer so, wenn man diejenigen, die ich bisher gesehen habe, so von weitem, das war eher wie wenn man ein Reh bei uns im Wald sieht, die merken,
also
dass man da ist.
Also eigentlich eher ein Glück als eine Gefahr, ne? Wenn man mal einen Bären zu sehen kriegt, ja, also genau. Ein Schwarzbär, also zumindest.
Wuschen sich dann in die Büsche. Man sieht die Losungen von denen, also die Kacke, wenn ich das mal so nennen darf. Und man sieht dann auch daran, dass die dann da sind. Also wenn man so einen frischen Bärenhaufen sieht, dann weiß man, dass der frisch ist, auch wenn man jetzt nicht so der unbedingte Experte darin ist. das heißt, die sind auf jeden Fall irgendwie dagegen, vor allem im Herbst gehen die dann da an die Büsche und so, was die Früchte und so anbelangt. Aber also wir haben jetzt, als wir auf dem Ruhende Fuka Trail da unterwegs waren, irgendwie keinen Bären gesehen. Da war so eine Schulklasse mit uns auf der Etappe unterwegs. Da war, also, glaube ich, in so einem Trichter von 2 Kilometern Umfeld, glaube ich, kein Wildtier mehr irgendwie.
Die räumen den Weg frei, das glaube ich.
Und so sollte man muss jetzt nicht irgendwie so laut wie eine Schulklasse irgendwie sein, aber man sollte schon jetzt nicht in der Gegend rumschleichen, sage ich mal. Also gerade wenn man dann, also man muss, wie gesagt, da so ein bisschen das Bewusstsein für haben, dass man jetzt in einem Bärengebiet unterwegs ist. Meistens hat man ja auch irgendwie Sicht so, keine Ahnung, die nächsten 20, 30 Meter weit. Also keine gute Idee ist es irgendwie durch ein Gebüsch zu robben und irgendwie kein Laut von sich zu geben. Also wenn man jetzt irgendwie so direkt über einen Bären stolpert oder so, das kann natürlich mal böse enden. Ansonsten ist das ja nicht so eine große Gefahr, wie man sich das jetzt irgendwie vielleicht vorstellt, wenn man so ein bisschen mit Bedacht unterwegs ist und auch wenn man jetzt wenn man durch so der Trail irgendwie durch Buschwerk oder so verläuft, man dann ein bisschen lauter spricht oder mal irgendwo mit dem Stock irgendwo gegen einen Baum schlägt oder so, also sich irgendwie bemerkbar macht.
Dann gehen die eher. Also Bärenglöckchen selber braucht man nicht unbedingt. Also ich stelle mir das auch ein bisschen nervig vor, wenn der die ganze Zeit so ein Ding rumbimmelt, ehrlich gesagt.
Haben wir auch schon gemacht mit den Glöckchen irgendwie, dann wird man auch irgendwie so ein bisschen, kriegt man hier und da mal irgendwie so einen blöden Spruch von den Einheimischen irgendwie, die belächeln das dann natürlich. Aber vor allem muss man das so machen, dass man sich selber dabei wohlfühlt. Wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, mir ist das lieber, wenn ich irgendwie hier ein Glöckchen habe irgendwie, dann spricht ja nichts dagegen.
Ja.
Das mit Glöckchen zu machen, also ist jetzt auch nicht super nervig. Man bimmelt halt so wie so eine
Was ist mit Braunbären? Jetzt hatten wir nur Schwarzbären. Braunbären, das sind ja so die Grizzlies oder bei uns eben Braunbären, die sind ja miteinander verwandt.
Ja, genau, das ist jetzt irgendwie so das etwas größere Kaliber.
Ja.
Also ich habe jetzt in Schwarzbärenregionen hatten wir jetzt auch diesmal oder das letzte Mal, die letzten paar Male jetzt auch kein Bärenspray dabei. Bei Braunbären würde ich schon mal eher eins mitnehmen.
Ja, also aber wo weiß ich, ob ich da in den, gibt es da bestimmt, kann man sich da vorher erkundigen, ist das eher Schwarzbär oder eher Braunbärrevier? Und
ja,
sich
genau, das sollte man vorher mal,
okay.
Sollte man vorher mal schauen. Wie gesagt, da unten an der im Westen davon von Vancouver Island ist es eher Schwarzbären. Wenn man jetzt an die aufs Festland geht, dann sind da sicher auch Grizzlies unterwegs. Es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie dass man da jetzt irgendwie um sein Leben fürchten muss mit einem Grizzly. Aber es ist dann schon irgendwie ja doch nochmal irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man so ein Backup-Ding dabei hat, falls mal irgendeine blöde Situation passiert, dass man so Es ist, glaube ich, eher so für die eigenen Nerven, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt hier so ein Ding hinten am Rucksack und wenn dann irgendwie so ein Bär käme, könnte ich den so auf der Distanz von fünf, sechs Metern irgendwie so eine Ladung Pfeffer auf die Nase hauen. Aber da
immer mit dem Wind, muss man dazu sagen, immer mit dem Wind, nie gegen den Wind sprühen, weil sonst ist man ja, selbst auch. Also sind so einfache Tricks, die man vielleicht auch mal so im Hinterkopf haben sollte. Ne?
Aber auch da gilt ja das, was ich eben auch schon gesagt habe, man sollte schauen, dass man jetzt nicht irgendwie durchs Unterholz läuft. Wenn man jetzt irgendwie in Bergen unterwegs ist, ist das eh nicht das Problem, weil man in der Regel irgendwie eine gute Aussicht hat. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, sind Bären mit Jungen, weil die da nochmal eine Spur aggressiver drauf reagieren, wenn man dann da jetzt irgendwie so zwischen ein Muttertier und die Jungen gerät. Was man auch machen muss, ist abends alles, was irgendwie so mit Essen in Kontakt kam und auch die Lebensmittel, die man noch hat, irgendwo anders lagern, als dort, wo man schläft. Meistens gibt's dann
da so Bärenkisten, gab's ja mal, ne?
Bärenboxen. Meistens gibt's irgendwie dann so Bärenboxen, das sind so Stahlcontainer, wo man die Lebensmittel dann reintun kann und die sind dann auch so vom Verschluss her so, dass auch der Bär mit seiner Tatze da die nicht einfach aufmachen kann. Und ansonsten kann man die auch, wenn man jetzt keine Infrastruktur hat oder so oder irgendwo pennt, habe ich auch schon in den Rockies gesehen, gibt es entweder so Galgen, wo man die hoch an so Stahl schnüren oder Stahlseilen hochziehen kann oder einfach irgendwie mit einem Seil auf einen Baum, wenn man jetzt komplett ohne Infrastruktur unterwegs wäre.
Also am besten, wenn man abseits der Wege unterwegs ist, ein Seil mitnehmen, schadet in dem Fall nicht, wenn man seine Lebensmittel dann irgendwie so sichern will.
Genau, und in der Gruppe, und wenn man in der Regel, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein Bär ankommt und auf einen zugeht, irgendwie verschwindend gering. Ja, also ich habe auch noch in Kanada selbst jetzt noch nie einen Braunbären gesehen, das habe ich jetzt erst letztens in der Slowakei. Kam dann ganz unerwartet irgendwie, dass man dann so denkt, so, oh, da irgendwie in 100 Meter Entfernung, da guckt was aus dem Wald raus. Aber das ist halt auch, wenn man es weiß, muss man, ja, wie gesagt, man muss halt irgendwie so ein bisschen mit einem anderen Bewusstsein in der Gegend unterwegs sein, als das hier der Fall ist. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt hier über verschiedene Alpenregionen reden, ist es heutzutage ja auch so, dass man im Hinterkopf haben sollte.
Könnte ein Bär sein, ja. Wobei ich hier auch ja schon mal eine Folge mit einem Bärenexperten hatte und der hat das so schön formuliert, dass die europäischen Braunbären die freundlicheren sind, ne? Also sie sind per se ein bisschen zurückhaltender als jetzt die amerikanischen und kanadischen Bären. Also da gibt es wohl Unterschiede in der, keine Ahnung, ob das genetisch bedingt ist oder ob die anders sozialisiert sind mit Menschen. Also in Europa ist es wohl noch ein Ticken harmloser, so eine Bärenbegegnung. Aber jetzt wollen wir nicht nur über Bären reden. Was ist denn mit Elchen, anderen Wildviechern? Wale hast du schon gesagt. Wale ist ja auch immer spannend. Sieht man die womöglich vom Ufer aus oder muss man da so eine Walexpedition machen?
Also kann man auch eine Walexpedition machen, wenn man dann seefest ist, was ich nicht bin. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass die. deswegen bin ich schon ganz dankbar, dass man die auch. Also ich habe durchaus schon irgendwie 3-4 Stück vom Ufer aus gesehen, also von diesen Wegen vom Juan de Fuca Trail und auch vom North Coast Trail. Also da gibt's ganzjährig Wale vom...
Ganzjährig sogar, okay.
Ja, genau. Also da gibt's also vom Grau über den Buckelwal bis zum Orca. Ich habe mal, also das war echt, wir sind da so ganz normal rumgewandert irgendwie, so mit schöner Aussicht aufs Meer und dann taucht auf einmal so ein Ding auf, so ein Buckelwal taucht auf und springt so in einer Halbdrehung und klatscht mit dem Rücken so aufs Wasser. Das ist dann schon so, boah.
Wow, ja, Lotto also, gewinnen, würde ich sagen. Man ist ja froh, wenn man ab und zu eine Fluke sieht oder so eine Ahnung hat von dem Wal, wenn man vom Land aus guckt.
Ja, genau.
Und bei, aber das ist natürlich schick, ja. Dann,
nee, also das ist schon echt beeindruckend. Also auch beim letzten Mal waren wir, die kommen dann teilweise auch ans Ufer. Also wir waren echt hatten einen Grauwal war das dann wohl, hat jemand gesagt, der daneben stand. Keine Ahnung, ob es jetzt ein Biologe war, der das irgendwie so genau nennen konnte, aber die kommen dann ans Ufer und schubbern sich, irgendwie den Rücken,
um ihre Parasiten den, wegzukriegen.
Das,
ne?
Das waren ja keine 20 Meter, wo man diese den Wal da gesehen hat, also direkt am Ufer. Und das ist natürlich nochmal irgendwie dankbarer als beim Bären. Da kann doch jeder mal gar nichts passieren. Und auch Orcas sieht man gelegentlich, also die sind ja da. Den erkennt man ja an den Fluken oder an der, wie heißt diese Mittel, die Flosse auf dem Rücken ist ja relativ
makaber. Finde, glaube ich, auch beim Wal, ja, ne? Aber genau. Ja. Ja.
Genau, also das ist schon, da ist schon Wildlife am Start.
Und hast den Wal gerochen? Ich meine, wenn der 20 Meter weg ist?
Nee.
Das echt? Weil ich war ja mal hier für Outdoor aus schönen Tasmanien paddeln und da hatten wir auch das Glück, dass eben ein Wal in der Bucht war und der war noch weiter weg als 20 Meter, den hat man tatsächlich gerochen. Also es war schon so ein starker Fischgeruch. Deswegen hätte ich gedacht, bei 20 Meter hättest du irgendwie die Chance gehabt, dass der dann auch zu dir rüber meucht. Aber na gut. Und was mit anderen Viechern? Was sieht man sonst so? Elche, Adler?
Adler gibt's viele, also so weiß man. Seeadler kommt darum so ein bisschen auf die Jahreszeit an, wenn die dann im Herbst oder wenn die Lachse steigen, ist das echt wie so ein Spalier. Das habe ich mal beim Kanu oder beim Paddeln da gesehen. Das ist echt irre, wie die dann da irgendwie in den Bäumen sitzen und auf die sich an den Lachsen irgendwie laben. Genau, dann, ja, also Adler, genau, das ist so das so die größte, die Big. Three, würde ich sagen. Elch,
und genau. Hast du auch schon Biber gesehen? Nachdem es Biber-Fieber gibt, müsste man sich vorstellen, dass es ja eigentlich auch relativ viele Bibers dann hat.
Gesehen habe ich keinen, aber die bauen riesige Dämme, wenn man sie lässt. Mhm. Also man lässt die ja da. Also das ist irre. Mhm. Das sind riesige Burgen, riesige Verhaue, die da irgendwie in die Seen und Flüsse bauen. Ja.
Wann ist denn so die beste Zeit? Also wann würdest du empfehlen? Sommer, klar, da ist das Wetter einfach besser, aber wenn man irgendwie Viecher sehen will, ist dann die Lachszeit besonders gut oder ist es dann wiederum zu morastig oder was würdest du empfehlen? Wann sollte man da mal hin?
Also klar, im Sommer ist natürlich irgendwie so das Wetter oder die Temperatur her am wärmsten, ist auch am meisten los. Die Flüge sind auch am teuersten. Also da muss man dann schon so mit, keine Ahnung, 1.000 bis 1.200 Euro rechnen irgendwie für einen Flug, so von Frankfurt nach Vancouver. Das wird in Off-Season schnell günstiger.
Aber das ist zum Wandern auch schwierig, oder? Gerade wenn es da noch mehr regnet als sonst.
Es geht, also durch das Küstenklima da in Vancouver Island, die haben jetzt auch nicht so einen richtig fetten Winter. Klar, jetzt in den Rockies irgendwie im Oktober wäre ich jetzt irgendwie vorsichtig, aber so Vancouver Island kann man schon auch irgendwie im September, Anfang Oktober gut machen. Dann ist es ruhiger, dann hast du auch die Laubfärbung, der Herbst ist auch schön. Mhm. Also kann man schon machen oder im Frühjahr. Und klar, mit Regen muss man in der Gegend sowieso immer rechnen. Wie gesagt, das heißt nicht umsonst Küstenregenwald.
Ja.
Das kann einem auch im Sommer, kann man auch nass werden, das ist genauso wie in Irland oder irgendwo anders auch. Also, aber ist auf jeden Fall, sollte man drüber nachdenken, ob man das nicht auch irgendwie in der Nebensaison macht.
Mhm. Ja, halt vielleicht doch mal noch ein Pulli mehr einpacken in der Nebensaison als jetzt im Sommer. Ne? Auch da braucht man wahrscheinlich dicke Klamotten, weil es halt doch irgendwie mal kaltfeucht werden kann. Aber ja, und ist also ja vielleicht eher, echt eine Überlegung. Ne?
Genau. Also von den Temperaturen ist es jetzt nicht so, das wird da jetzt nicht frieren irgendwo. Mhm. Na klar, wenn du jetzt irgendwie in den Rockies irgendwie da auf 2000 Metern irgendwie rumhängst, klar, aber jetzt an der Küste ist eher, also da lohnt sich es eher so, die gute Regenjacke mitzunehmen als den
Und was ist mit Mücken? Oder ist da genug Wind, dass es nicht so viel Mücken hat? Weil in Skandinavien ist ja Richtung September, kann man sich da ja schon auf ziemlich viel Stechviehzeug einstellen.
Naja, das ist in Skandinavien auch eher so meine Erfahrung, dass das irgendwie so im Herbst halt nicht mehr so viel ist. Also ich hatte da, ja, aber klar, generell ist natürlich in der Gegend, wo es auch viel Wasser gibt und
ja, ist also auch ein,
du musst da auch mit,
ja, mit Stechzeug rechnen. Ja. Ist in Vancouver Island genauso. Was würdest du denn sagen, was kann man denn noch so machen? Du hast ja schon mal kurz gesagt, hier beim Paddeln hast du was gesehen. Was gibt's denn sonst noch für Outdoor-Sports, die du empfehlen würdest? Paddeln ist ja schon irgendwie wahrscheinlich auf den großen Seen, die zum Großteil auch in Kanada liegen, rund um Toronto müsste das ja die Ecke sein, also Ontario sicherlich so ein Ding, ja, was man also machen sollte.
Also ich meine, der Kanadier ist ja in Kanada
geboren.
So. Oder das Kanu, das heißt, also man kann irgendwie in ganz Kanada gut paddeln, auch in den Rockies kannst du irgendwie so, ich meine, das beliebteste oder bekannteste Ding sind die Boron Lakes, aber da gibt's irgendwie Kanus an jeder Ecke. Und man kann irgendwie auch eine schöne Kanutour da machen. Wenn man jetzt so einen Nationalpark hat wie den Algonquin-Nationalpark, wo du gerade sagtest, irgendwie Stichwort Toronto, das sind so 2-3 Stunden nördlich von Toronto. Das ist vielleicht auch eine gute Empfehlung für Ontario. Das ist eine Gegend, die sich geradezu anbietet, die mit dem Kanu zu erkunden. Also da klar kann man da auch irgendwo wandern, aber wenn man da reinfährt mit dem Auto und man hat dann irgendwie da so eine Station, wo du irgendwie deine, so ein Kanadier leihen kannst und den vollpacken kannst, und einfach 2 bis 14 Tage lospaddeln kannst, dann bietet sich das mehr an in so einer Gegend als jetzt im Wandern.
Also wenn man paddeln will, dann ist dein heißer Tipp Algonquin Nationalpark. Und für Wanderungen eher mal Richtung British Columbia oder Rockies.
Ein Tipp von vielen, also das jetzt nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, noch irgendwie so 1-2 mehr Worte über Ontario zu verlieren. Was Paddeln angeht, du kannst auch, also es gibt im Killarney Park, kommt einem vielleicht bekannt vor, ist der gleiche, es gibt auch in Irland einen Killarney Nationalpark, ja. Dort oben ist es, glaube ich, gegen Killarney Provincial Park. Das sind auch grandiose Möglichkeiten mit dem Kanu, die man dort hat. Und dann gibt's die Great Lakes an der ganzen, im ganzen kanadischen Nord-, Südosten.
Südgrenze, ja.
Sind ja die, an der Grenze zur, ist das ja meistens die Grenze zur USA, verläuft ja durch diese Great Lakes da.
Ja.
Und da gibt's zum Beispiel den, Lake Superior, so Upper Lake Superior, also der ist schon mal so groß wie Österreich, was schon mal irgendwie eine Ansage ist.
Ist dann schon mal genug für so einen Paddelurlaub, würde ich sagen.
Das ganze, das ganze kanadische Ufer ist eigentlich mehr oder weniger so eine Felsenküste. Mhm. Und du kannst da grandiose Touren unternehmen, das ist alles Trinkwasser, also du springst ins Wasser, machst den Mund auf und trinkst. Also das ist,
nix Beaverfieber in der Ecke dann demnach.
Nee, in der, also das in der Ecke glaube ich jetzt eher nicht, beziehungsweise stimmt, vielleicht doch nicht ins Wasser springen und trinken. Aber ich hab's
oder überlebt. Sich vorher erkundigen, bevor man einen großen Schluck aus dem See nimmt.
Genau, also aber das ist schön. Also das ganze, also diese ganze Bucht dann da hoch, ist in 1000 Kilometer von Paddelstrecke, wenn man so will, ne?
Ja. Ja. Wenn jetzt jemand richtig Bock gekriegt hat, weil du ihn den Mund wässrig geredet hast, mit was in Kanada alles so toll ist, er war noch nie in Kanada, hat normalen Jahresurlaub, ich sag mal 3 Wochen Zeit. Was würdest du empfehlen, was der machen soll? Und vielleicht hast du ja auch noch 1-2 persönliche Highlights, wo du sagst, boah, wenn du das erstmal hingehst, dann solltest du das und das gesehen, gemacht, getan, geguckt haben.
Ja, ich bin ja irgendwie immer ein Fan davon, dass man sich weniger gründlicher anschaut als irgendwie so die Europa in 3 Tagen Tour irgendwie hinzulegen.
Absolut.
Wobei man ja bei 3 Wochen schon einiges sehen kann, wenn man jetzt irgendwie nach Vancouver fliegt. Finde ich, lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher nach Vancouver Island.
Was mit und einen der Treks dort machen?
Und die meisten, oder was sich natürlich auch anbietet, ist so eine Tour durch die Rockies. Also von dort dann aus nach Calgary, also bis ganz ans West, also ans Ostende der Rocky Mountains. Das sind so 600 Kilometer. Das kann man in 3 Wochen, ist das jetzt irgendwie machbar. Man muss ja nicht ganz bis nach Calgary fahren, aber man kann irgendwie so bis nach Banff fahren. Das sind so die östlichsten Nationalparks, dann schon in Alberta gelegen. Irgendwo verläuft dann da die Grenze zwischen British Columbia und Alberta am Yoho-Nationalpark. Das ist auch eine gute Empfehlung. Little Yoho und Yoho National Park ist eher ein kleinerer Park, wo jetzt vielleicht weniger los ist als in den großen Jasper. Wobei die jetzt.
Und da gibt es ja auch Treks oder eher Tageswanderungen dann, gerade in den Yoho-Nationalpark?
Da gibt es so 2-3 Tage. 2-3 Tage kann man da schon wandern irgendwie. Da kann man irgendwie so an der Schneegrenze entlang laufen. Irgendwie, da gibt es riesige Wasserfälle, schöne Hütten. Genau. Also, das ist eine ganz schöne Gegend.
Ja. Eine ganz schöne Gegend, wie der Rest von Kanada auch, wie wir gehört haben. Alex, vielen Dank für den Rundumschlag. Ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck gekriegt, was einen in Kanada erwartet, wo man hingehen kann, wo man hingehen sollte, wenn man paddeln eher will, wo man hingehen kann und sollte, wenn man Wale vom Ufer aus sehen will, was ich ja total spannend finde. Vielleicht gehen wir dann irgendwann nochmal auf eine andere Provinz, heißt das ja in Kanada, ein. Aber jetzt haben wir erstmal, denke ich, einen ganz guten Eindruck zusammengestellt, was man wo machen kann und wann man da am besten hinreist und was einen grob erwartet. Also vielen, vielen Dank für die Information.
Ja, danke auch.
Und ihr, liebe Hörer, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, könnt ihr uns gerne abonnieren. Gleich hier. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor natürlich auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in eurem Briefkasten. Und auch auf Facebook und Instagram informieren wir euch über alles, was das Outdoor-Leben schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.